Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Ja, bevor wir in die nächste Folge so richtig reinstarten, möchte ich dich gerne noch auf ein Event aufmerksam machen, das im April 2024 stattfinden wird. Und zwar wollen sich viele Skoliose-Betroffene, aber auch Angehörige zum Thema idiopathische Skoliose weiterbilden. Und falls du auch zu dieser Gruppe gehörst, dann möchte ich dich recht herzlich einladen zum Skoliose-Experten-Vortrag bei München. Es freut mich unfassbar, dass ich gleich drei Skoliose-Experten dazu begeistern konnte, hier Vorträge zu halten. Und ja, wenn du dir jetzt denkst, Conny, wo finde ich jetzt die ganzen Infos dazu, das interessiert mich, dann gehe einfach auf skoliosehilfe.com beziehungsweise gehe in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findest du einen Link mit allen weiteren Informationen. Sollten noch Fragen offen bleiben, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dann ja live und in Farbe vielleicht schon bald beim Expertenvortrag am 23. April sehen. Alles Liebe und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine Skoliose-Betroffene zu Gast, die liebe Gabriela. Herzlich willkommen, Gabriela.
Hallo.
Ja, ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bei mir gemeldet hast. Wir kennen uns jetzt auch schon so ein bisschen und das Thema, um das es heute geht, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges. Die Skoliose begleitet uns ein Leben lang oft. Ganz, ganz starker Fokus ist natürlich immer auf die Kinder und Jugendlichen. Das ist ja auch richtig so. Aber natürlich, wenn man dann im Erwachsenenalter ist, und das ist ja dann doch ein hoffentlich sehr, sehr langer Zeitraum, treten ja dann auch vielleicht ein oder andere Problemchen auf und man fragt sich, was mache ich jetzt? Welche Therapiemaßnahmen gibt es jetzt noch? Ist jetzt alles verloren, weil ich jetzt nicht mehr wachse? Oder kann ich nicht doch noch etwas tun? Und um das wird es ja heute ein bisschen gehen. Aber bevor wir da jetzt so richtig reinstarten, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, also hallo an alle und an dich, Conny. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin 70 Jahre alt und bin sozusagen im Ruhestand mittlerweile. Habe früher als Gymnasiallehrerin gearbeitet und war in späteren Jahren auch als Ausbilderin, also das heißt in der zweiten Phase des Referendariats tätig, habe Referendarinnen und Referendare begleitet und Prüfungen abgenommen, also das zweite Staatsexamen. Und hatte aber in der ersten Phase, die ich erzählt habe, als ich Lehrerin war, habe ich verschiedene Zusatzausbildungen gemacht. Zum einen war ich TZI-Trainerin oder bin ich noch. Das ist eine spezielle Art und Weise, wie man Seminare leiten kann, also mit Erwachsenen oder auch mit Jugendlichen. Themenzentrierte Interaktion heißt das die Abkürzung. Mhm. Und da habe ich Seminare gemacht, zum Teil mit Führungskräften und mit einer anderen Person zusammen. Und dann habe ich später noch eine Coaching-Ausbildung gemacht an der Humboldt-Universität in Berlin. Ja, und war auch quasi neben meinem Lehrerinnenjob, da habe ich natürlich Stunden reduziert, auch freiberuflich tätig. Ja, und in der letzten Phase, wo ich also quasi die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet habe, konnte ich im Grunde das alles so ein bisschen zusammenführen. Also ich war dann Seminarleiterin, hatte mit Erwachsenen zu tun, konnte also diese TZI-Sache anwenden und dann das Coaching natürlich auch, weil das ist ja im Grunde Coaching on the job. Das heißt, man reist als Fachseminarleiterin durch die Schulen, sitzt hinten im besten Fall und berät dann die Lehrkräfte, wie sie Unterricht machen. Und häufig, und das ist zunehmend mehr, auch im Vorfeld schon, also wenn sie die Entwürfe gemacht haben.
Boah, ja, das so. Hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden und abwechslungsreichen Job an.
Genau. Und auch natürlich mit Druck oder mit Stress verbunden zum Teil. Ne? Mm-hmm. Und da sind wir vielleicht bei dem Thema Wirbelsäule. Ich würde einfach mal so ein bisschen schildern, wie meine Skoliose entdeckt wurde und wie die Reise sozusagen ging.
Ja, sehr, sehr gerne. Schieß los.
Ja, also mit 15 hat eine Freundin im Schwimmbad zu mir gesagt, sag mal, irgendwas in deiner Hüfte ist da ungleich. Dann bin ich natürlich zum Hausarzt und dann hat der erste Verdacht ist ja immer, ja, Beine sind nicht gleich lang. War natürlich nicht so. Dann kam der Orthopäde ins Spiel, der hat natürlich Röntgenaufnahmen gemacht, hat gesagt, okay, Skoliose. In der damaligen Zeit, das waren so die 60er, 70er Jahre, war die Lehrmeinung also Physiotherapie. Und wenn man ausgewachsen ist, dann muss ich mit 18, 19 nochmal zum Röntgen. Und dann sagt er, okay, hat sich nicht verschlechtert, bleibt so. Also da war die Lehrmeinung bei Skoliosen. Ich hatte ungefähr so 20, vielleicht auch ein bisschen mehr Grad in dem größeren Bogen, ja. Okay, dachte ich, alles klar, machst du halt Physio und deine Übungen. Ich habe auch selber für mich immer mal wieder über die Jahre eigene Übungen, also die von der Physio angeregten Übungen selber gemacht zu Hause. Und so.
Und das war eine, wenn ich da gleich einhaken darf, das war eine spezielle Physiotherapie. War das schon so Physiotherapie nach Schrott oder war das einfach so allgemeine Krankengymnastik?
Nein, never ever.
Also Schrott habe ich ja. Man darf träumen. Man darf träumen.
Schrott habe ich, liebe Conny, entdeckt. Also das war ja, da war ich 15 oder 18, jetzt die Zeit, die ich jetzt beschreibe. Schrott habe ich entdeckt jenseits meiner 50.
Wahnsinn.
Ja. Durch Eigenrecherche. So, genau. Also.
Okay, gut, lass uns wieder zurückkehren, ja? Das heißt, du kriegst die Diagnose, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so, oh, du hast 20, 25 Grad und Korsett und Ding, sondern es war einfach so.
Nee, Korsett
so, ja,
war auch nicht im Gespräch. Korsett hatte der überhaupt nicht auf dem Schirm. Der sagte, naja, OP wollen sie ja wohl nicht, so ungefähr, ne? Und dann sage ich, nee, natürlich nicht. Ist ja logisch, dass man nicht operiert werden will, wenn es nicht unbedingt sein muss. Mhm. Und er sah das anscheinend nicht als unbedingt notwendig an. Also gut, bin ich nach Hause gegangen und hatte auch selber die Meinung, das bleibt so. Aber es könnte sogar sein, vielleicht ist es sogar so gewesen bei mir, weil ich habe mich ja weiter gar nicht um die Gradzahlen gekümmert, bis ich quasi in die Wechseljahre kam. Ich habe, ja, wie man oft, wenn man nicht so ganz uneitel ist, guckt man sich ja immer mal wieder auch vom Rücken her an irgendwie oder irgendwo, keine Ahnung, beim Anziehen oder sonst wie. Oder man macht Fotos oder sowas, ja. Andere machen Fotos. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, irgendwie bisher hat man deine Krümmung gar nicht gesehen, wenn du gerade standst, habe ich zu mir gesagt, ja. Man hat es nur gesehen, wenn ich mich vorgebeugt habe. Und dann sah ich das plötzlich auch im Stehen, dachte, hat sich da irgendwas verändert und so weiter. Und dann bin ich in die Eigenrecherche gegangen. Das war ungefähr 2008. Und dann habe ich gefunden, da gibt's Kliniken, irgendwie witzigerweise in London und sonst wie. Die hatten super Fotos eingestellt, wie sie vorher, nachher mit Schrott arbeiten und mit allen möglichen. Und dann dachte ich, also es gibt Möglichkeiten und die hatten auch Bilder von älteren Frauen, also 45 oder noch älter, wo ich sah, okay, also es gibt anscheinend Methoden, wo man irgendeine Verbesserung erreichen kann, auch wenn man älter ist und wenn man eben schon so eine Verdrehung sieht, sag ich mal.
Eine Frage habe ich jetzt noch, weil wir sind jetzt relativ schnell gesprungen von deiner Jugend quasi jetzt zu den Wechseljahren.
Ja.
Jetzt habe ich eine Frage quasi, was diese ganze Zeit betrifft. Das heißt, du hast dann in Kinder-Jugendjahren ein bisschen Physiotherapie, unspezifische gemacht.
Genau.
Und hast dann ein Kontrollröntgen machen lassen mit 18 und das war dann stabil oder wie
ja,
war
genau.
Das?
Ja, genau. Anscheinend, das hat er mir auch gar nicht weiter erläutert. Also der sagte, das ist so geblieben und oder so wie es jetzt ist, bleibt. Vielleicht hat sich das auch verschlechtert zwischen 15 und 18. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall jetzt so nach dem Motto, bleibt es wie es ist. Ist ja nicht so schlimm. So.
Okay, und danke, leben Sie Ihr Leben. So, das
genau,
ist die Aussage
und machen Sie
dann.
Halt immer mal Physio, machen Sie Übungen für den Rücken. Das sagt man ja heutzutage fast jedem Menschen, der irgendwie sitzend arbeitet, machen Sie Übungen für den Rücken. So in diesem Stil bin ich durch das Leben marschiert, habe vielleicht das noch ergänzend, eigentlich immer relativ viel Sport, immer irgendwelchen Sport gemacht, sagen wir mal. Jetzt viel, nicht jeden Tag und auch nicht fünfmal die Woche, aber ein-, zweimal die Woche schon. Gab es natürlich auch Phasen, wo ich nichts gemacht habe, aber Sport war immer schon so was ich wichtig fand, und sich bewegen. Und ich habe ganz, ganz viel mit Tanz gemacht. Also das muss man schon ergänzen. Aber das war, je nachdem, wenn ich das, ich sag mal in Anführungszeichen, wenn ich so ein bisschen übertrieben habe mit dem Tanzen, hatte ich auch Schmerzen, also an bestimmten Stellen dann, ja.
Genau, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen. Wie war es denn mit den Schmerzen oder in welchen Situationen hattest du Schmerzen?
Ja, zum Beispiel ich habe lange Zeit, das nennt sich Energy Dance. Das ist in Berlin sehr bekannt oder da aufgekommen. Inzwischen hat sich das so ein bisschen verbreitet. Da habe ich auch eine Ausbildung gemacht als Energy Dance Trainerin. Und es gab da auch Gruppen, wo wir so Improvisations- und Kontaktimprovisationstanz gemacht haben. Und da habe ich das häufig gemerkt. Ja, wenn ich mich da so reingehängt habe und irgendwie so angestrengt habe, dass ich dann oftmals so eine Schulter oder so Verspannung hatte oder überhaupt wie so einen verstärkten Muskelkater hatte.
Okay, aber jetzt im Alltag, dass man jetzt aber als Lehrerin steht man ja auch viel, da hast du nichts gemerkt?
Ich habe eigentlich das immer in Zusammenhang gebracht mit Stress. Wenn ich gestresst war, dann hatte ich manchmal, also hatte ich schon Schmerzen. Aber ich bin dann jemand, ignorieren würde ich jetzt nicht sagen, aber ich lebe irgendwie damit. Ich nehme dann keine Schmerztabletten oder sowas, ja. Und also man könnte natürlich auch umgekehrt sagen, na, dann waren sie wohl nicht so schlimm, dass du welche brauchtest. Ja, also das will ich durchaus eingestehen, ja. Ich habe dann eben, ich kann mich schon erinnern an Zeiten, ich liege auf meinem Sofa und habe eine Wärmeflasche unter dem Rücken, genau an dem Bogen. Und das wird eben später dann mit dem Korsett besser. Also an dem Hauptbogen hatte ich oft Verspannung, so richtig harte Muskeln. Ja, und da.
Jeder Klassiker quasi bei Skoliose, ja.
Und da hatte ich mir dann eine Wärmeflasche untergelegt oder entspannt oder Musik gehört oder einfach so in so eine Entspannungsphase mich begeben, und dann wurde das oft besser. Aber es gab schon Schmerzen, ja.
Okay. Und warst du irgendwann jetzt, ich sage jetzt mal so zwischen eben dem 18. Lebensjahr und deinem 50. Lebensjahr, warst du da dazwischen auch bei Kontrollen? Oder war das einfach dann gar nicht mehr an der Tagesordnung?
Also ich war, nicht wegen Skoliose, kann mich nicht erinnern.
Nicht wegen Skoliose,
also,
okay.
Nee, also höchstens dann mal wieder um eine Physiotherapie zu bekommen, weil ich damals bekam man ja öfters auch mal Massagen und sowas noch verschrieben, so in dieser Richtung, ja, also okay. Dass ich in die Physiotherapiepraxis schon mal überwiesen wurde, dafür muss man sich ja vorstellen, aber so richtig, dass man das auch mit den Gradzahlen und so weiter,
dass man quasi nochmal ein Röntgenbild irgendwann mal macht mit 30, 40 oder so, nee, ist nicht passiert, okay.
Genau, das passierte dann erst, als ich selber unterwegs war und sagte, so, jetzt möchte ich aber. Und das war dann, wie gesagt, da war ich dann schon 54.
Das heißt, was ist da passiert, dass du gesagt hast, so, jetzt möchte ich, jetzt gehe ich das nochmal an und ich recherchiere und ich möchte nochmal Kontrollröntgen und so weiter?
Ja, das war das, was ich sagte. Ich sah in meinem Spiegelbild im Rücken plötzlich, dass sich da irgendwas veränderte, also verschlimmert hatte aus meiner Sicht. So. Und dann hatte ich ja recherchiert, dass es da Methoden gibt oder Therapien, die man machen kann, also Schrottherapie. Und dann bin ich wieder zu einem Orthopäden, der hat mich dann geröntgt. So, und dann, der hatte aber keine Ahnung von Schrott. Also dem war das wohl kein Begriff. Dann bin ich nochmal zu einem anderen, der hat mir dann Schrottherapie erstmal verschrieben. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe gemerkt, ich brauche da so eine Basis, so eine Grundlage. Ich muss da mehr eingeführt werden in dieses System und nicht zweimal die Woche da, weiß ich, 20 Minuten da irgendwie rumturnen. Gut, ich sage das jetzt ein bisschen ketzerisch, das ist ja auch gut, dass man das dann macht, aber ich finde nach wie vor in dieser Reha lernt man so viel Grundlegendes auch und ich finde Schrot ist sehr, sehr komplex und kompliziert, zum Glück, weil alles, was einfach ist, ist nicht unbedingt immer zielführend, ja.
Aber also ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich sehe das genauso wie du. Schrot ist wirklich komplex, das muss man verinnerlichen. Ja, man muss an so viele Sachen gleichzeitig denken. Und natürlich, da tut sich jeder Physiotherapeut mit 20 Minuten wahnsinnig schwer. Da brauchst du Wochen, Monate wahrscheinlich, um auf das Level zu kommen, was du eigentlich nach einer Reha hast, wo du dann 3-4 Wochen nichts anderes sozusagen getan hast, außer dich mit dem zu beschäftigen. Ja.
Genau, das ist wie mit allen Dingen, die man lernt. Man muss einfach eine intensive Übungsphase haben und danach geht es wie von selbst, ja. Ja, also das, dann versuchte ich ja in Reha zu kommen, aber das war. Da habe ich erstmal den falschen Weg in Anführungszeichen eingeschlagen. Ich habe mit meiner Krankenkasse diskutiert. Ja gut, also das ging nicht. Also ich hätte wissen müssen, aber das habe ich erst später erfahren, dass ich über die Rentenversicherung gehe, weil die das bezahlen. Aber dann habe ich erst mit denen diskutiert, hin und her, Widerspruch und so weiter. Die haben immer gesagt, nö, ist nicht notwendig. Ja, machen Sie mal Physiotherapie. Ja, und parallel dazu, also das war ungefähr so die Jahre sich vor Augen führen. Das waren, also angefangen habe ich 2008 und dann habe ich so 2009 oder 10 habe ich dann mal mit den Schrott-Physios angefangen. Und parallel dazu, ab 2010 würde ich mal sagen, habe ich noch die Geschichte mit dem Korsett verfolgt, weil ich dann gesehen habe, aha, das ist ja bei Jugendlichen so enorm wirksam. Und dann habe ich so gedacht, ich war ja auch irgendwo, ich gehe ja manchmal so naiv, also positiv an die Dinge ran und habe gedacht, na, das werden wir ja mal sehen, das wirkt doch bei mir auch noch. Ja, so. Und ich habe zwar überall immer so gelesen, nee, für Erwachsene nicht und so. Und dann dachte ich, ach, naja, da beweise ich mal das Gegenteil. Ja, das ist ein bisschen kindisch vielleicht, aber genau, habe ich verfolgt, haben die natürlich erstmal gesagt, nö. Und dann habe ich bei zwei verschiedenen, also ich habe damals in Berlin gewohnt und habe außerhalb Berlins recherchiert und da Leute gefunden, habe mich bei zwei verschiedenen Orthopädietechnikern vorgestellt außerhalb Berlins und habe dann zufällig, weil ich ein ganz Wirbelsäulen-Röntgenbild brauchte und es damals nicht üblich war, dass es jede Praxis konnte. Da hat man das in zwei Blöcken geröntgt.
Ja.
Und die Praxis in Steglitz konnte das. Und ich musste für diesen, außerhalb Berlins, für diesen Korsettbauer, musste ich also so einen Ganzkörper- oder Ganzwirbelsäulenaufnahme schicken. Und da bin ich in der Praxis Dr. Wilke gelandet. Also das war wie eine Fügung, sage ich mal. Ja. Und habe dann also festgestellt oder gehört, dass der das auch unterstützt und dass es in Berlin auch jemanden gibt, der das baut. Und habe ich gedacht, na, also dann mache ich das in Berlin. Und so habe ich das gemacht. Dann hat er mir mein erstes Korsett 2011 verpasst, sozusagen.
Spannend. Eine kurze Zwischenfrage habe ich da noch, und zwar, also zwei eigentlich. Nummer eins, das heißt, du warst dann so mit 54, 55, nehme ich an, eben jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dann nochmal Röntgen, beziehungsweise auch dann später. Wo warst du dann circa bei deinen Gradzahlen?
Ich habe mir das, glaube ich, nochmal aufgeschrieben. Also, anders gesagt, ich erinnere mich an 2009 war ich bei, glaube ich, 40 und 28. Also die zweite Zahl ist immer der obere Bogen. Habe eine relativ, wie die sagen, immer relativ hoch liegt meine Skoliose, also Thoracolumbalbogen. Mhm. Und der untere Bogen ist der größere.
Verstehe. Okay.
Und der war ungefähr bei 40. Mhm. 2009 und dann wird er wahrscheinlich bei 2011 vielleicht 41, 42 so ungefähr gewesen sein.
So ungefähr, okay. Und du hast eben schon angesprochen, dir ist ja selber aufgefallen, dass dein Rücken anders aussieht. Das war ja auch der Auslöser, dass du dich nochmal damit beschäftigt hast. Waren Schmerzen und so weiter dann auch noch ein Thema oder ging es eher auch viel um das Optische?
Das ging um das Optische. Es ging mir um das, also natürlich die Schmerzen, aber weißt du, Conny, ich habe immer das Gefühl, andere Leute haben auch Schmerzen, so habe ich mir das immer erklärt. Die haben auch Rücken, hat heute jeder sozusagen, ja, so ein bisschen, ne? Und ja, gut, und dies und jenes. Und ja, also ich wollte da auch nicht so wahnsinnig Fokus vielleicht drauf legen, sondern eher so sagen, ja, das mache ich, das nehme ich schon in Kauf, da komme ich schon mit klar oder ja, so.
Ja, okay, verstehe.
Ja? Mhm. Und dann, und genau, der Auslöser, der Trigger war eigentlich das Optische.
Okay.
Mhm. Ja, und genau, dann hatte ich, damals war Herr Nahr, der CCTech-Gründer, noch in Steglitz, Zehlendorf-Steglitz, in einer Klinik und hat mir da das erste Korsett verpasst. Er hat mir auch ganz, ganz viel dazu erklärt und so weiter. Und genau. Und dann hatte ich mein erstes Korsett als Erwachsene und hatte. Also von der Tragezeit her habe ich nochmal nachgeguckt, habe ich am Anfang mit einer Stunde, 2 Stunden das immer weiter erhöht auf 5 bis 6 bis 7 Stunden am Tag. Ich habe es aber nachts eher selten getragen. Heute zum Beispiel trage ich es ganz, ganz häufig nachts. Und weniger tags. Das hängt aber auch immer damit zusammen, was man macht. Also ich habe damals sehr viel am Schreibtisch natürlich gesessen und habe es da getragen, ja, am Anfang. Und heute sitze ich natürlich nicht mehr so viel am Schreibtisch, mache eher dann irgendwie mal Spaziergänge oder gehe laufen oder sonst was. Da trage ich das dann nicht und trage es aber dann in der Nacht. So als jetzt vielleicht den Sprung ins Heute. Aber um nochmal zurückzugehen zum ersten. Also 2011 dann das Korsett. Und dann habe ich es hingekriegt, 2012, auch dank Dr. Wilke, in die Reha zu kommen. Nach Sobernheim.
Okay, das heißt, du hast das Korsett quasi, sage ich jetzt mal, früher durchbekommen als die Reha.
Genau.
Okay,
Und dann habe ich, bin ich dort als Erwachsene mit dem Korsett angetreten. Das ist, kannst du dir vorstellen, das kam dann nicht so gut an.
Mhm. Ja, das weiß ich, ja. Ich war auch schon mit erwachsenem Korsett in der Reha. Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber wie man ja vielleicht schon so ein bisschen herausgehört hat, ich bin ja auf meine eigene Weise, man kann ja sagen, eigensinnig. Im Guten meine ich das jetzt, ja. Also ich habe mich durchaus bei dem damaligen Chefarzt da vorgestellt, habe ihn auch gefragt, wie er das sieht und so weiter. Der meinte, ja, es könnte sogar sein, dass wenn man als Erwachsene ein Korsett trägt, dass sich das Ganze noch verschlimmert. Okay, warum? Also die Begründung war, glaube ich, die, dass wenn man eben die Krümmung in die andere Richtung schiebt und das Korsett dann auszieht, dann quasi der Bogen dann noch mehr in die Richtung fällt, in die falsche, in Anführungszeichen. Ich denke, man muss die ganzen Argumente, muss man sich anhören und am Ende für sich entscheiden. Das ist sowieso meine Devise. Ja, auch mit seinem Körper, glaube ich, in Dialog treten, ja. Und also ich hatte mich dazu auf jeden Fall entschieden, das dennoch zu machen. Und habe dann dort haben die natürlich, dadurch, dass ich auch das Korsett getragen habe, konnte ich natürlich eine richtig gute Verbesserung da, auch in der Rotation messen.
Ah, ja? Sehr cool. Okay, es ist eine Dreidimensionalität, das Skoliose hat abgenommen.
Genau, also das haben die ja auch bei der Ankunft gemessen und dann bei der Abfahrt. Und da ich das aber auch während der Reha regelmäßig damals getragen habe, was ich bei den Nachfolgenden nicht mehr so gemacht habe. Also ich habe es unterschiedlich praktiziert, ja. Aber bei der ersten habe ich das Korsett ziemlich regelmäßig getragen und dadurch mit diesen Übungen und mit dem Korsett eine deutliche Derotation erreicht.
Mhm. Sehr cool. Ja. Bist du eigentlich auch gewachsen in dem ganzen Prozess? Also gewachsen im Sinne von, dass sich deine Körpergröße ein bisschen verändert hat?
Wenig. Okay. Also du meinst in Bad Sobernheim?
Ja.
Mhm. Ja, ja. Ein bisschen, glaube ich, ja. Jedes Mal messen die ja immer ein bisschen mehr. Das gehört dazu sozusagen. Aber ja, doch. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ja gar nicht bei jeder so oder bei jedem. Also ich dachte immer, das ist üblich, dass man dann derotiert und wächst oder so. Aber vielleicht ist es gar nicht immer so, ja. Aber es war so, ja, genau.
Mhm. Okay.
Mhm. Also wenig, vielleicht einen halben Zentimeter oder irgend sowas, ja. Oder
okay.
Einen Zentimeter oder sowas. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich auch immer wieder diese Schrot-Physiotherapie weitergemacht. Und dann hatte ich, also im Laufe der Jahre, um es jetzt vielleicht zusammenzufassen, ich habe jetzt, glaube ich, das vierte Korsett.
Okay, ja, das impliziert ja, weil man sagt ja dann immer bei Erwachsenen, fragen mich auch dann viele, ja Conny, wie ist das eigentlich mit Erwachsenen-Korsett, wie oft kriegt man da Neues? Und ich sage auch immer, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil das kommt eben auch drauf an, wie der Körper weicht. Ich zum Beispiel auch von meinem, also mein erstes Korsett hat nur, ich glaube, das ist nicht mal ein Jahr alt geworden, weil ich halt so gut gewichen bin und die Freiräume ausgenutzt habe, dass sie dann gesagt haben, okay, bei mir geht noch viel mehr. Und deswegen wurde da gleich das zweite gebaut. Das höre ich jetzt bei dir auch raus, oder? Dass sich da in den Jahren doch sichtlich viel, viel weiterentwickelt hat.
Also ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Also Begründung auf den Rezepten heißt natürlich immer Volumenänderung. Aber was genau das bedeutet, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Bei mir war es eher so, dass man gesagt hat, nach so und so viel Zeit ist es auch wie so ein bisschen ausgelutscht. Das Korsett. Mhm. Ja.
Okay.
Denn ja. das sind ja jetzt mittlerweile über 10 Jahre, ne? Also ich weiß nicht, bei den Jugendlichen, ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Jahr so ein Korsett haben, ne? Manchmal ganz kurz nur, ne?
Genau, wenn da viel Wachstum stattgefunden hat, ja. Mhm. Na, und wie ist es dir so ergangen jetzt, diese Jahr? Das ist ja ein Wahnsinn, du hast ja wirklich Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen,
ja,
mit Erwachsenen-Korsett verbracht.
Genau.
Wie ging es dir damit generell? Also Optik hast du schon angesprochen von der Rotation her, dass es natürlich weniger geworden ist. Wie geht es dir mit Schmerzen? Warst du auch mal im Röntgen mit dem Korsett?
Genau, im Korsett bin ich geröntgt worden, glaube ich, zwei Jahre später ungefähr. 2013, und da wurde festgestellt, also 10 Grad Korrektur, was ja für mein hohes Alter schon ganz gut war.
Das heißt, du hattest wirklich eine Reduktion des Kopfwinkels, ja? Also das ist ja eine ganz spannende Frage, da habe ich mich eben auch mit Klaus auch oft unterhalten und generell mit vielen Experten, und die finde ich immer ganz spannend, weil der eigentliche Grund, warum wir Erwachsene ja ein Korsett tragen, ist ja eben nicht primär jetzt diese Krümmungskorrektur im Sinne von, dass wirklich, wenn ich ein Röntgenbild mache, dass der Kopfwinkel weniger wird. Wir haben ja 100.000 andere Themen, die uns ja wichtiger sind. Wie sieht mein Rücken aus? Wie sind meine Schmerzen? Bin ich im Lot? Ja, gehe ich im Lot? Bewege ich mich quasi auch so, dass nicht die ganze Zeit die Schwerkraft irgendwie einseitig auf mich jahrzehntelang wirkt und ich quasi immer schiefer und schiefer werde? Also da gibt ja so viele Gedanken, warum wir das eigentlich machen, und die Experten auch, die das unterstützen, ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so war, dass sie immer sagen, eine Kopfwinkelreduktion kann manchmal noch möglich sein, es ist nicht unser primäres Ziel, aber es kann möglich sein, und das finde ich voll spannend, dass du jetzt eben auch sagst, Wahnsinn, mit 50 Jahren, mit 54 Jahren, damit Korsett gestartet.
Ich war ja dann schon 57 sogar.
Dann schon sogar Korsett. 57, ja. Genau. Mit 57 Jahren gestartet und dann auch noch eine Kopfwinkelkorrektur. So, das, das, also wenn du mich vor 4, 5 Jahren gefragt hättest, ob das möglich ist, hätte ich gelacht und hätte zu dir gesagt, nee, die Aussage ist doch immer, wenn du erwachsen bist, also ich stelle mir das immer so wie so ein statisches System vor, du bist erwachsen, du wächst nicht mehr, bäm, es ist nichts mehr möglich. So ist es bei mir immer in meiner Kindheit und Jugend irgendwie mir kundgetan worden.
Okay, aber da müssen wir doch nochmal ganz genau hingucken. Also es ist in der im Röntgen ist die Korrektur 10 Grad. Aber das bleibt natürlich nicht. Also was heißt das natürlich? Wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter erzähle, dann kommt das nämlich als Thema. Also ich habe 2016 war meine nächste Reha. Und in diesem Zusammenhang gab es dann auch nochmal Röntgen 2017. Und da habe ich dann irgendwie in dieser Zeit habe ich gemerkt, da setze so eine Ernüchterung irgendwie so ein. Gut, ich hatte, sagen wir mal, auch wahrscheinlich persönlich eine relativ belastende Zeit, aber da habe ich dann gemerkt, nee, das wird jetzt nicht besser im Sinne von die Wirbelsäule richtet sich da total gerade auf. Mhm. Ja, das war mir irgendwann klar. Das war dann aber auch so ein bisschen ernüchternd, weil ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, ich bin da rangegangen erstmal so nach dem Motto, ach, ich werde euch das Gegenteil beweisen, bei mir wirkt das auch. Ja, es wirkt auf jeden Fall, aber nicht, dass die Wirbelsäule die Krümmungen verliert, die Seitwärtskrümmungen. Aber die Derotation ist auf jeden Fall da, das kann man sagen. Auch die, je nachdem, wie man sich verhält und so weiter, nimmt natürlich immer wieder zu. Aber ich habe von Bad Sobernheim einen positiven Vermerk erhalten, als ich wiederkam. Dann haben die gesagt, ach, bei Ihnen ist die Rotation oder die Derotation relativ stabil geblieben. Bei manchen fällt die ganz stark wieder zurück. Also das heißt, da konnte ich anscheinend nicht ganz, aber so ein Stückchen halten, ja, was ja auch schon richtig gut ist.
Genau, und das ist ja dann auch die Sache, muss ich gleich einhaken. Mhm. Wir sehen das immer nur als Erfolg, wenn wir was jetzt um so viel verbessern, aber es ist ja schon ein Wahnsinnserfolg, wenn wir es stabilisieren. Und man muss vorstellen, auch bei einer Korsettversorgung im Kinder-Jugendalter, ja, da ist es ein Erfolg, wenn man das stabilisiert. Ja. Ja, das ist schon ein Erfolg, weil das sehen dann manche so, oh, es hat sich nicht verbessert, ich bin immer noch gleich. Ja, aber wer weiß, wie es ohne gewesen wäre, ja, mit Wachstum dann noch dazu. Also das muss man immer ganz klar sagen, wenn wir was stabil halten können, ist das ein Wahnsinnserfolg. Und natürlich die Wunderwaffe, dass jetzt unsere komplette Krümmung sich aufrichtet mit Korsett, ja, die gibt es leider noch nicht. Ja.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das war aber dann so mein innerer Prozess, dass ich dann auch im Laufe der Jahre für mich so, das war gar nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, aber dass ich so gemerkt habe, naja, mir ist es aber auch schon wertvoll, wenn es sich nicht verschlimmert. Ja, ich hatte dann also 2017 nochmal eine Röntgenaufnahme, da hatte ich dann 46 Grad und 2022 nochmal eine. Und dann hat man auch in Sobernheim hat mir das bestätigt, hat die Röntgenaufnahmen übereinander gelegt und dann hat der gesagt bei der Entlassung, sie haben sich gehalten. Und dann dachte ich, also 5 Jahre stabil, das finde ich ja schon enorm. Weil es gibt ja auch diese Aussagen, was weiß ich, jedes Jahr ein halbes oder ein Grad oder was ich oder noch mehr oder sowas, ja. Also gibt ja alle möglichen Theorien. Wenn ich mich 5 Jahre halte, im gleichen Winkel, also das fand ich dann, und mir Dr. Wilke und auch die Sobis erzählen, also die Rotation wird besser, dann bin ich eigentlich schon, und hinzu kommt natürlich, darüber haben wir noch gar nicht geredet, also die Schmerzen werden ja viel besser. Also an dieser, also ne, ich habe also so diesen Weg gefunden, wo ich sage, ich bin dann damit zufrieden und es macht mich aber auch glücklich, wenn ich in diese Haltung gehen kann. Ja, und nicht immer nach diesem anderen noch streben, aber das war trotzdem, das war gut, dieser Prozess. Also erst zu sagen, so, ich will alles, ne? Und dann zu sehen, okay, alles vielleicht nicht, aber was ganz Schönes, nämlich dann auch nochmal diese Reduktion dieser wahnsinnigen Verspannungen der Muskeln. Also das ist ja deutlich weniger geworden. Also ich hatte manchmal solche Verspannungen an diesem Bogen, dass ich kann mich mehr erinnern, ich war beim Skifahren und da war ein Masseur dabei und der hat gesagt, komm, ich gebe dir eine Massage. Und wir waren dann, ich habe mich dann hingelegt auf den Bauch und dann habe ich gesagt, er soll mich so doll an dieser Stelle massieren, er soll sich mal am besten auf mich draufstellen. Und dann hat der Mann, der also einige Kilos wog, stellte sich fast mit dem ganzen Gewicht auf mich drauf, also auf diese Stelle am Rücken, an diesem verkrampften
Lendenberg, ja.
Ja, und das tat mir damals gut. Also welche Kraft man da aufwenden musste, ja, und das hat sich sowas von verbessert über das Korsett. Ja, unglaublich. Mhm. Und was ich halt auch noch merke, es streckt mich. Es streckt, egal wenn ich jogge ja auch, ne, dann mache ich es oft so, dass ich, wenn ich zurückkomme, ziehe ich das Korsett an, um mich zu strecken, weil es gibt ja diese Stöße dann ja auch auf die Wirbelsäule.
Mhm, Die 46 Grad, von denen du vorher gesprochen hast, ja. Waren die im Korsett oder außerhalb des Korsetts?
Außerhalb.
Weil außerhalb. Okay.
Ich bin nur einmal im Korsett geröntgt worden, um zu sehen, ob das Korsett quasi etwas noch bringt. Hilft, okay. oder was bewirkt. Ja?
Verstehe. Okay.
Und alle weiteren Untersuchungen oder Röntgenaufnahmen waren ohne. Ja, ich kann ja einfach sagen, ich habe im Laufe meines Lebens mich ja auch mal gefragt, hat die Skoliose. Denn in unserer Familie war mir das überhaupt nicht bekannt. Manche haben ja so eine familiäre Vorbelastung, vielleicht genetisch oder so. Und ich habe mich gefragt, hat das mit meiner Biografie vielleicht was zu tun? Mhm. Und da fiel mir so ein Bild ein, dass dass die Wirbelsäule sowas ist wie so eine Pflanze. Wenn das kleine Pflänzchen da ist, dann muss man das einerseits hegen und pflegen und düngen und so weiter. Aber man muss ihm auch Raum geben, zu wachsen. Hm. Und wenn es allerdings zu viel Druck und Einschränkungen bekommt, nehmen wir mal an, ich sag mal, eins auf den Deckel bekommt, mit einem weiteren Bild zu argumentieren, dann muss es sich einen anderen Weg suchen. Oder es zerbricht. Das ist auch eine Option. Brechen, also dass eine Pflanze bricht.
Ja, ja.
So, und das ist so mein Bild, dass ich denke, nein, brechen lassen habe ich mich nicht. Ich habe einen Ausweg gesucht, einen Umweg, eine Verbiegung irgendwie, aber ich habe sozusagen trotzdem die Aufrichtung gehalten.
Ich finde das ganz, ganz toll, dass du dieses Thema ansprichst, dass die mentale Komponente generell von der Skoliose finde ich ja ein sehr spannendes Thema.
Ja.
Aber jetzt nicht nur, was macht die Skoliose mental mit uns, sondern natürlich gibt es auch mentale Aspekte, die vielleicht die Skoliose so, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, entstehen lassen, aber vielleicht dann doch ein bisschen eine Wirkung haben. Das ist natürlich reine Spekulation, über das wir reden. Mhm. Da gibt es in diesem Sinne keine Studien dazu, aber auffällig ist schon, und vielleicht hast du diese Erfahrung auch gemacht in der Reha-Klinik, dort die Menschen vom Charakter her, die sind ja alle sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, die sind alle sehr freundlich und hilfsbereit und sympathisch. Ich rede jetzt auch von den ganzen anderen Skoliose-Betroffenen, die dort herumlaufen. Ja, also ich habe schon immer das Gefühl, auch in meinen Beratungen, die ich gebe, das ist eine ganz besondere Art von Mensch.
Ja, also dazu kann ich wenig sagen, weil ich eigentlich wenig Menschen mit Skoliose kenne und die Ja, in Sobernheim, ja gut, habe ich schon auch etliche Erwachsene kennengelernt, aber die empfand ich jetzt doch schon sehr unterschiedlich. Also da würde ich keine Hypothese aufstellen wollen. Ich kann es eigentlich eher nur für mich selber so skizzieren, sage ich mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Ja, ja, dass ich bis heute eigentlich manchmal denke, ja, ich möchte mich entfalten. Ja, auch, also sowas sagt man ja oft den jungen Leuten. Suche deinen Weg, entfalte dich, suche deine Stärken und so weiter. Und also ich habe das bis heute, dass ich denke, ja, wo kann ich jetzt, jetzt bin ich nicht mehr in der Erwerbstätigkeit, aber wo kann ich meine Stärken einbringen? Wo kann ich jetzt meinen neuen Weg finden und all diese Sachen und ich will mich nicht einschränken lassen und so weiter. Also all das, was so ein bisschen in diesem Bild drin ist von der Pflanze, ja. Also so zwar behütet sein irgendwie, aber nicht zu dicht, ja, nicht Helikopter. So, und das wäre zum Beispiel auch so was, was ich, also wenn ich überhaupt eine Botschaft hätte, Eltern sagen würde. Oft ist ja, wenn ein Kind so früh anfängt, gerade mit einer Skoliose, dass man sich dann so viel Sorgen macht und es vielleicht besonders behütet. Also ich würde sagen, ein Kind muss auch eigene Erfahrungen machen, muss hinfallen und muss auch an Grenzen kommen und es darf ihm auch mal schlecht gehen. Das, ja.
Ganz ein wichtiger Punkt.
Und das andere ist ja, das gibt die alten, anderen Eltern, die auch dann sehr häufig so restringierend, also das machst du nicht gut und hier musst du noch verbessern, dieses Optimierungsding, ja, und hier noch und das und so weiter, und das ist, gibt auch so einen Druck, glaube ich.
Ja, ganz, ganz viele Skoliose-Betroffene haben einen Leistungsdruck,
ja,
der von extern kommt, manchmal auch internalisiert wurde, merke
immer.
Ich ganz,
ich
ganz
würde,
stark.
Ich würde ja sagen, wenn du häufig mit etwas konfrontiert bist von außen, sei es von den Eltern, sei es von Lehrkräften oder Trainern und was es da so alles gibt, dass du das internalisierst. Du hast ja keine Alternative. Es wird dir ja nichts anderes vorgelebt. Und da glaube ich, das gilt dann sicherlich für junge Erwachsene dann, die ihren eigenen Weg suchen, sich Vorbilder zu suchen, die nicht auch in diesem Optimierungswahn, sag ich mal, drin sind. Natürlich wollen wir uns optimieren, also ich auch. Also sonst hätte ich ja zum Beispiel, vorhin habe ich ja gesagt, hier wegen ästhetischen Gesichtspunkten oder so, habe ich in erster Linie das mit dem Korsett und der Schrottherapie und so weiter angestrebt. Natürlich auch wegen der Schmerzen. So, aber das Optimieren ist heutzutage ja, glaube ich, noch schlimmer geworden als früher.
Ja, also nämlich schon normal in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, für alle generell. Der Druck im Kessel steigt, sage ich da immer dazu. Also ich habe schon das Gefühl, wir versuchen, jede Leistung messbar zu machen und vergleichbar zu machen und arbeiten sehr, sehr viel mit dem Rotstift. Und es geht nicht darum, Stärken weiter zu entfalten, sondern dass alle in allem irgendwie mittelmäßig sind. Und wenn man, also zumindest meine Auffassung auch vom Schulsystem zum Beispiel, sehe ich generell ganz, ganz, ganz kritisch. Ja, weil wenn man da keine engagierten Lehrerinnen hat, dann sieht es nicht so rosig aus. Aber und dann hat man natürlich das ganze Skoliose-Thema auch als Kind, Jugendlicher auch noch in seinem Alltag privat zu Hause und hat da wieder diesen Leistungsgedanken, dieses hast du schon das und hast du schon jenes, und dann wird das quasi, als ob mein Fleiß, den ich tagtäglich an den Tag lege, immer komplett dann korreliert mit meinen Ergebnissen im Röntgen. Ja, das ist dann auch oft die Sache dann, dass nachher dann heißt, das hat sich nicht verbessert, du hast zu wenig geübt, du hast das Korsett zu wenig getragen und so weiter und so fort. Ja, das macht ja was mit einem, und wenn man das natürlich über Jahre lang hört.
Ja, und drum denke ich, dieses, ich nenne es jetzt mal Selbstliebe-Thema, ist ein Thema, wo ich denke, das bringt mehr Weichheit in das Thema rein. Und das ist aus meiner Sicht unabdingbar, wenn man mit der Skoliose und mit sich selber ins Reine kommen will, sage ich mal. Also, dass man einen milderen Blick übt auf seinen Körper. Und dass man, auch wenn er nicht perfekt ist, versucht, ich weiß ja, dass es nicht immer geht, aber zumindest danach strebt oder es versucht, immer wieder neue Ansätze bringt, den Körper zu lieben. Ja? Sich selbst, also natürlich nicht nur den Körper, sondern auch seine Seele und seinen Geist und was einen so als Persönlichkeit ausmacht. Aber Aufmerksamkeit für sich selber aufzubringen und nicht nur für das, was andere von einem wollen. Und auch Einfühlung, und das ist so etwas, wo ich denke, ich glaube, das ist so ein Schlüssel, den ich jedenfalls für mich sehe. Also sich selber zu fragen, was brauchst du und was tut dir gut? Und auch nicht sich immer einreden lassen, was andere denken, was einem gut tut. Und da durchaus auch mal sagen, nein, so ist es nicht für mich, vielleicht für dich, aber für mich nicht.
Ja, boah, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Du sprichst so, so wichtige Punkte an. Ich habe auch das Gefühl generell, dass wir den Meinungen von anderen Personen oft mehr Gewicht geben als unserer eigenen Stimme.
Ja.
Und eher den Meinungen im Außen folgen.
Mhm. Ja, aber das ist eine Übung. Auch da, denke ich, sollte sich niemand verurteilen, wenn er oder sie jetzt merkt, oh, bin ja da immer denen oder jenen gefolgt. Okay, dann hast du es festgestellt und dann kannst du es ja ändern.
Hm. Ja? Genau. Und genauso wie du nach 50 Lebensjahren beschlossen hast, so, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ich beginne hier jetzt mit Schrottherapie und Reha und Korsett und so weiter. Das ist ja so Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ja? Nämlich wirklich zu sagen, ich habe das jetzt so gemacht. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ab diesem Moment das immer noch so weitermachen muss. Und ich habe zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zu sagen, nee, so nicht weiter, ich mache jetzt was anderes, ich biege woanders ab, ich nehme einen anderen Weg und schaue mir, wie es mit dem geht. Und sich nicht einschüchtern lassen von diesen Gedanken, ja, aber ich meine, jetzt bist du jetzt schon jahrzehntelang mit deiner Skoliose so klargekommen, na, jetzt bringt's auch nichts mehr. Und ja, sondern einfach diese Neugier an den Tag zu legen, so, hey, bin jetzt da gerade nicht damit zufrieden, ich merke, irgendwas passt hier nicht und ich bin auf der Suche und ich gehe neue Wege.
Ja, und ich bin auch immer so ein bisschen auf Wegen gegangen, wo man nicht so genau weiß oder wo man eigentlich eher weiß, es entspricht nicht der Lehrmeinung. Also es gibt noch zwei Sachen in meinem Leben, die ich gemacht habe, wo ich immer nicht genau wusste, wie geht's aus. Ich habe Yoga gemacht, das mache ich schon seit 2004. Und als ich nach Sobernheim kam, hieß es, oh, Yoga ist nicht so gut für Skoliose. So, dann habe ich aber gelernt, worauf ich achten muss. Und inzwischen sehe ich auf Instagram und was weiß ich wo, Angebote Yoga für Skoliose. Guck mal an. Also das heißt jetzt nicht entweder oder, sondern man muss natürlich auf bestimmte Dinge achten. Und wenn ich, also Schrot finde ich wirklich eine unheimlich gute Basis, ja. Und die und darauf aufbauend, dann weiß ich halt, ich muss aufpassen bei den Drehungen zum Beispiel, ja. Mhm. Also und da kann ich dann ja auch, und inzwischen, als ich in der Reha war, gibt es sogar Leute, die sich meine Yoga-Übungen angucken und sagen, die Richtung ist besser, wenn du sie zweimal machst und die andere nur einmal oder so. Ja, also man kann dann Wege finden. Und das zweite Thema, was ich auch gemacht habe, wo dann andere, also mit Skoliotikerinnen mir gesagt, nein, das darfst du nicht, ist Laufen, also Lauftraining. Habe ich meinen Orthopäden gefragt und der hat gesagt, ja, könnte ich machen, wenn ich das will oder gut finde oder so. Ja, und das mache ich auch schon ewig, schon bestimmt 20, 30 Jahre, irgend sowas. Aber ich mache es halt auf, auf eine Weise, ich mache keinen Halbmarathon, ich mache auch keinen Marathon, obwohl ich das toll finde, die Marathonläufe ja in Berlin. Aber ich kommuniziere da mit mir selbst. Wenn ich merke, okay, jetzt tut mir irgendwas weh, dann mache ich langsamer, dann walk ich. Oder wenn ich merke, mir geht die Luft aus, okay, dann wird gewalkt. Oder wenn mir irgendwie, man kann einmal auch mal der Fuß oder das Bein wehtun oder so. Also das ist im Grunde das, was ich gerne, wenn ich überhaupt eine Botschaft habe, sagen möchte. Leute, kommuniziert mit eurem Körper, liebt den Körper, guckt, was brauchst du, auch mit Ernährung, auch mit Kontakten und so weiter. Das gehört ja alles dazu, ja? Also was brauchst du? Und ich glaube, dann ist der Körper so nett zu dir, dass er dir sagt, das brauche ich jetzt. Und das aber auf gar keinen Fall. Und mir geht es dann manchmal auch so, dann frage ich ihn, das klingt jetzt echt ein bisschen komisch, aber ja, oder kommuniziere mit mir selber und merke, oh nee, ich bin heute schon so angestrengt, heute Nacht mache ich mal ohne Korsett. Ja, und dann erlaube ich mir, heute Nacht trage ich kein Korsett. Und dann merke ich, okay, wenn ich morgens aufwache, vielleicht fühle ich mich dann so ein bisschen, ja, irgendwie gestaucht oder irgendwas, ja, dann ziehe ich das Korsett morgens an. Ja, ich habe jetzt natürlich die Freiheit, dass ich das mir aussuchen kann. Wenn ich arbeiten würde, müsste ich schnell losrennen, ja.
Ganz wichtige Sache, die du ansprichst, das hört sich auch für mich jetzt eben an, was ich immer oft höre von anderen Betroffenen, und ich kann es nachvollziehen, weil es bei mir lange Zeit auch so war, dieses immer, man hat das Gefühl, man kämpft gegen sich an. Man kämpft gegen die Skoliose an. Und das, was ich bei dir jetzt raushöre, was ich Gott sei Dank da auch auf einem sehr guten Weg eben bin, ich sage, nein, ich kämpfe nicht gegen meinen Körper. Wir sind ein Team.
Ja,
wir
absolut.
Sind ein Team und wir arbeiten gemeinsam und ich respektiere meinen Körper und was er braucht.
Ja. Ja?
Und da ist natürlich so, wie du sagst, da muss man eine gewisse Feinfühligkeit entwickeln.
Ja.
Ja. Und ich habe auch schon vor, ich sage jetzt mal, ja, 10, 15 Jahren irgendeinen Tanzkurs gemacht, wo ich komplett über die Stränge geschlagen bin und weggedacht, nein, ich wollte mir das beweisen und ich kann das und Ding und das macht ja Spaß, ja. Wo ich nachher gemerkt habe, das tut mir nicht gut.
Ja. Ja.
Nicht in diesem Ausmaß, aber das bedeutet ja nicht, dass ich es komplett fallen lassen muss, sondern es ist okay, wie kann ich es adaptieren? Wie tut es mir gut? Wie macht es mir Spaß? Und es tut meinem Körper gut.
Genau. Und ein bisschen ähnlich verfahre ich ja auch mit den Schrotübungen. Also als ich noch gearbeitet habe, dann habe ich öfter in der Woche, ich weiß es nicht mehr, glaube ich nicht jeden Tag, aber vielleicht dreimal die Woche oder so, habe ich morgens, bevor ich losgegangen bin, so vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten geübt. So, inzwischen übe ich auch, aber ich habe mir Folgendes vorgenommen. Ich habe mir gesagt, du machst ja auch manchmal Laufen und dann machst du das und jenes und so. Jeden Tag mindestens eine Schrotübung. Und das kann ich. Also das kann man auch, wenn man arbeitet oder wenn man Kinder hat oder sowas. Dann denke ich, das ist eigentlich etwas, das es den Körper immer wieder erinnert, dass, dass es diese Korrektur oder diese andere Richtung oder so gibt. Ja? Und das schaffe ich immer. Das ist ja wie Zähneputzen, ja. Also eine Übung schaffe ich immer. Natürlich ist es gut, wenn man mehr macht, logisch. Also ich will damit eigentlich nur sagen, dass ich mir so bestimmte Dinge gestatte oder so eine Art Rituale aufbaue, damit es so sich irgendwie so was verselbstständigt.
Aber mega wichtig, weil du hast es für dich so gestaltet, dass du sagst, boah, die eine Übung, das geht ja immer und da ist dann auch diese Überwindung gar nicht so groß, weil du ja eh weißt, hey, ich bin ja dann sofort quasi gleich wieder fertig, ja. Während wenn man, viele ja, die sich einen Plan machen, ja, das ist, oder wenn man zu Neujahr mit diesen ganzen Vorsätzen sich mal anguckt, was da eigentlich passiert, ja, da werden Pläne geschmiedet und von stundenlangen Workouts und dann schiebt man das immer so vor sich her und spätestens nach der zweiten Woche ist dann eh wieder alles im Eimer, weil man es einfach nicht integrieren konnte in seinen Alltag. Aber es hat doch nicht in den Alltag reingepasst.
Ja, und es ist so schade, weil es Frust schafft, ne?
Genau, ja, genau. Es schafft wahnsinnigen Frust dann so, boah, und man ist dann negativ eingestellt und ich habe das nicht geschafft, ja, und ist auch enttäuscht von sich selbst. Aber wenn man sich eben einen Plan macht, wo man sagt, okay, das sind jetzt 10 Minuten, Viertelstunde am Tag, das kann ich immer implementieren und wann mache ich das? Und dann hat man ja doch ein ganz krasses Erfolgserlebnis jeden Tag.
Genau, und hat auch so das Gefühl, ja, ich brauche das. Das, wie gesagt, wie Zähne putzen dann. Ja, ich brauche es dann. Ich persönlich mache es jetzt, also zurzeit, wie gesagt, früher hatte ich es ein bisschen anders organisiert. Und zurzeit mache ich es einfach so, wenn ich das Korsett ausziehe und dann kommt sofort eine Übung, damit quasi das so in die gleiche Richtung verstärkt wird, ohne
Find
Korsett.
Finde ich auch super. Ja, yep. mache ich auch immer genauso, finde ich genial. Also ich finde auch, ich komme viel besser in meine Atemstellen von Schrot rein, wenn ich das Korsett ausgezogen habe. Und ich starte auf einem ganz anderen Level und nehme das quasi noch so ein bisschen mit, versuche das zu stabilisieren. Liebe ich auch, ja.
Ja, apropos Atemstellen, finde ich auch eine tolle Sache in den Alltag mit so einer ohne Schrotübung. Einfach so, auch wenn man einen anderen Sport macht zum Beispiel, einfach in diese Atemstellen rein. Gehen, ja, das finde ich auch eine gute Sache.
Ja. So, Gabriela, jetzt ganz am Schluss muss ich dich noch fragen. Das heißt, du bist jetzt 70 Jahre jung.
Genau.
Machst seit ein paar Jahren Schrot und, also jung trifft es bei dir auf jeden Fall. du machst Schrot, du trägst dein Korsett. Wie geht's dir jetzt? Wie wird's bei dir weitergehen? Wirst du diesen Weg einfach weiter verfolgen und alles so weitermachen wie bisher? Oder gibt's da noch ein paar Sachen, wo du sagst, das und das würde ich gerne noch ausprobieren? Wie ist das bei dir jetzt?
Also, mein Leben ist ja sowieso zurzeit immer in Wandlung. das hängt damit zusammen, ich bin aus Baden-Württemberg, habe über 40 Jahre in Berlin gelebt und bin jetzt wieder in meinem alten Elternhaus, aber das wird verkauft und dann ziehe ich wieder nach Berlin. Also so ist sowieso alles so im Fluss. Mhm. Und was das Korsett angeht, das mache ich auch, ich würde mal sagen, rein intuitiv. Oder wenn mir ja jetzt irgendein Arzt sagen würde, also jetzt hören wir mal, jetzt reicht's, jetzt machen wir nichts mehr. Und dann würde ich halt sagen, okay, ich habe ja noch das Alte, ich ziehe es dann immer noch mal an oder so, ja. Aber ich weiß nicht, ich würde das auch relativ intuitiv, wie ich vieles immer im Leben entscheide, machen. Und zwar übrigens, Intuition ist für mich nicht irgendwie rein Gefühl, ja, also nicht missverstehen. Also Intuition ist für mich eine Mischung aus Wissen, Erfahrung und wie fühlt es sich an, ja. Also nicht einfach nur so dumpf, also manche Leute sagen ja so Bauchgefühl oder so, da weiß ich nicht, also deshalb sage ich
es
das,
da gehört auch mehr
Wissen,
für dich.
Wissen und eine gewisse Erfahrung, Erfahrungswerte dazu. So, also so und so würde ich das entscheiden. Also ich habe keine Pläne mit, also ich denke, ich möchte es auf jeden Fall weitermachen, auf jeden Fall. Also und so Schrot und Korsett. Aber das wird immer auch schwanken. Dann wird es Zeiten geben, wo ich sage, vielleicht, oh, jetzt habe ich keine Energie, also auch das darf ich mir erlauben ab und zu. Also jetzt nicht natürlich gar nichts mehr machen, aber schon auch mal relaxen. Das sagt übrigens jeder Lehrer, Lehrerin, Meister und wie sie alle heißen, dass wenn du was übst, auch bei Meditation zum Beispiel, du sollst irgendwann mal Pause machen.
Nicht immer streben nach noch mehr tun und noch mehr und es muss immer höher hinausgehen und so weiter, sondern man darf auch mal rasten und Pause machen.
Genau. Und dann wieder ansetzen. Genau.
Genau. Und das Leben ist ja auch zyklisch. Ja, also man hat ja Phasen, das merkt man ja selber, Phasen, in denen alles läuft, man super viel Energie hat und dann gibt es vielleicht eben wieder Phasen, wo ganz, ganz viele andere Sachen zu tun sind. Ja, und je nachdem muss man natürlich auch darauf reagieren. Ja. Ja, super. Gabriela, ich danke dir für dieses tolle, sehr, sehr inspirierende Interview. wie gesagt, ich finde es wahnsinnig toll, dass du dich nicht der einfachsten, nenn's jetzt mal, deinem Schicksal ergeben hast, sondern immer sagst, hey, was, wie geht's mir gerade und wenn ich was ändern möchte, dann ändere ich das einfach, es ist mein Leben.
Ja.
Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Botschaft.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch. Es hat mir auch großen Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich.
Und ja, hoffe, wir sehen uns mal in real.
Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Ich bin eh so oft in Deutschland unterwegs, das kriegen wir sicher mal hin. Gabriele, ciao.
Ciao.
Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast und solltest du weitere Skoliose-Infos benötigen, dann kannst du gerne mal beim Skoliose-Hilfe-Blog vorbeisehen. Da bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Produkttests und auch die neuesten Infos aus der Skoliose-Community. Und was du dort auch findest, das ist die umfassende Podcast-Episodensuche, damit du wirklich die Folgen findest, die für dich relevant sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!